Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Na, da hat die Krankenschwester aber nicht schlecht geguckt. Ein junger Assistenzarzt kommt rein, bittet um einen Blasenkatheter. Doch statt Danke, schönen Tag noch zu sagen, krempelt sich der Mann seine Ärmel hoch. Und dann setzt er sich einen Schnitt in einen Arm und schiebt langsam den Katheterschlauch in seine Vene. Und er schiebt und schiebt. Und dann geht er mit dem Schlauch im Arm, begleitet von der Krankenschwester, in den Keller zum Röntgengerät und macht eine Aufnahme vom Schlauch im Herzen. Der junge Assistenzarzt hat den Herzkatheter erfunden. 1929 war das. Werner Forsmann hat später dafür den Medizinnobelpreis bekommen. Ich, das Experiment. Wir beschäftigen uns mit Selbstversuchen in dieser 100 heute, hören Geschichten von Menschen, die einiges wagen, um zu zeigen, dass sie es können. Sich selbst lähmen zum Beispiel oder sich am Hodensack aufhängen. Im Studio Lena Lotte, Stark 100 Redakteurin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja viele, viele Geschichten zu Selbstversuchen. Da könnte man wahrscheinlich fast zwei Sendungen draus machen, oder?
Ja, die Entscheidung fiel auch schwer, was man jetzt macht. Gerade so im medizinischen Bereich gab es einfach wahnsinnig viele Selbstexperimente. Das lag daran natürlich, dass zum einen die Wissenschaftler manche Sachen lieber an sich ausprobieren wollten, bevor sie das anderen zugemutet haben.
Das ist ja schon mal nett.
Genau, und vor allen Dingen auch früher war das so eine Frage des Berufsethos. Also, dass man auch sich selbst reinwagt, selbst was ausprobiert, sich was traut. Und dass man auch, weil alle nicht dran geglaubt haben.
Ja, das ist doch oft ein Punkt, ne? Dann sagen die Leute, was ist das für eine absurde Idee? Und die Leute, die es dann die Idee hatten, glauben es wirklich und stehen da wirklich hinter.
Genau, und vielen, also wir haben es ja gerade eben schon mit dem Katheter gehört, bei vielen Experimenten ist dann auch wirklich was bei rausgekommen, dem wir heute noch was zu verdanken haben. Ende des 18. Jahrhunderts, Edward Jenner, der hat beobachtet, dass Melkerinnen, also Frauen, die Kühe gemolken haben, häufiger mit Kuhpocken infiziert waren. Das waren nicht so ganz gefährliche Pockenerkrankungen und die haben viel seltener Pocken bekommen. Und dann hat er selber sich mit Pocken ganz bisschen mit einer kleinen Dosis infiziert und auch andere Menschen, auch seinen 11 Monate alten Sohn. Und die sind alle immun geworden. Und dann haben die Leute ihm geglaubt, dass man gegen Pocken impfen kann.
Und dann ist überhaupt die Impfung dann
genau
daraus gekommen.
Also das war sozusagen was man wirklich bis heute ganz toll hat. Noch einen Nobelpreis, du hattest gerade schon einen, ne? 2005. Ja. Barry Marshall bekommt 2005 den Nobelpreis für die Entdeckung der Magenbakterien Heliobacter, was ja wirklich wichtig war, auch um die Behandlung von Magenentzündungen fortzubringen. Und der hat nämlich selber Heliobacter geschluckt. Und sich selber dann mit Antibiotika behandelt.
Okay.
Also es ist nicht immer nur 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sondern ja. Lot of crazy shit auch heute noch.
Und so verdammt mutig.
Sehr mutig.
Also ich hätte den Mut nie, muss ich sagen.
Das stimmt. Auch ein Mensch hat sich 1929, Evan O'Neill Kane, hat sich selber im OP selber am Blinddarm operiert.
Wie hat er das gemacht? Wie hat der hat sich aufgeschnitten?
Der hat sich selber aufgeschnitten, umringt von Menschen mit Spiegeln und hat das geschafft, sich selber im Blinddarm zu operieren.
War er denn irgendwie anästhesiert?
Er war betäubt. Und das hat aber tatsächlich, dieser Versuch hat tatsächlich auch, das ist ja jetzt was, wo man denkt, okay, wo ist die wissenschaftliche Erkenntnis, es geht. Aber es hat tatsächlich 1961 dann nochmal ein russischer Arzt an der Antarktis nachmachen können, als der irgendwie der behandelnde Arzt halt auf der Station dann da war. Und er musste sich dann, als er eine Blinddarmentzündung hatte, selber operieren. Und da gab es dann, erinnerte sich daran, diese Vorlage von damals.
Das heißt, dieser absurd wirkende Versuch hat dann später ein Leben gerettet.
Genau.
Habt ihr schon mal Selbstversuche gemacht? Was sind eure Erfahrungen damit? Ihr erreicht uns über Facebook, Google+, Twitter oder über mail@deradiowissen.de. Wir freuen uns auf eure Geschichten, wenn ihr welche habt. Ja, und gleich gibt's noch ganz viel mehr Selbstversuche. Am Mikro versucht sich heute Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Uschi war die beste Altenpflegerin, die ich kennengelernt habe, damals als ich nach dem Zivi im Altersheim gejobbt habe. Sie war einfühlsam, kompetent und gleichzeitig konnte sie auch so ein richtiger Drachen sein, wenn sie es eben musste. Sie war so gut, weil sie wusste, wie sich das alles anfühlt. Hat zum Beispiel auch mal Windeln getragen, das hat sie mir erzählt, mehrere Tage. Hat alles Mögliche an Beruhigungsmitteln probiert, was ihre Patienten eben so kriegen, damit sie schlafen können. Wenn man was rauskriegen will, dann kann man natürlich beobachten und Theorien lesen. Das machen die meisten Wissenschaftler. Einige aber machen mehr, wie Uschi eben, die Altenpflegerin. Sie probieren es selber aus, wollen am eigenen Leib erfahren, was passiert. Nils Birbaumer ist so ein Wissenschaftler, Psychologieprofessor und Neurobiologe. Er machte als junger Forscher einen Selbstversuch, der ihm später bei der Arbeit mit dem Locked-In-Syndrom weitergeholfen hat. Also bei Menschen, die bei vollem Bewusstsein im Koma liegen und sozusagen in ihrem Körper eingeschlossen sind. Birnbauers Versuch war, sich Curare spritzen zu lassen. Ein Nervengift, das alle Muskeln lähmt, aber das Gehirn weiter arbeiten lässt. Daniel Stender über einen Versuch, der ihn bis in den Schlaf verfolgt hat.
Ich habe einen Traum. Genauer gesagt, ich habe einen Albtraum. Ich liege in einem Bett im Krankenhaus. Meine Freundin kommt rein.
Daniel, hallo.
Hallo, will ich sagen, aber ich kann nicht sprechen. Ich will meinen Kopf in ihre Richtung drehen, auch das geht nicht. Erst als sie ihren Kopf in mein Blickfeld schiebt, fange ich an, mich zu erinnern. Ich hatte einen Unfall und jetzt bin ich gelähmt. Vollständig. Wenn mein Herz rast, dann merkt es niemand und wenn ich Angst habe, dann weiß keiner davon. Ich bin lebendig begraben in meinem eigenen Körper. Es gibt Menschen, die in so einem Albtraum leben. Ungefähr 3000 sollen in Deutschland davon betroffen sein. Wissenschaftler sprechen vom Locked-In-Syndrom.
Also das Locked-In-Syndrom bedeutet, dass ein Mensch, der geistig, seelisch und emotional, gefühlsmäßig vollkommen intakt ist, vollkommen gelähmt ist und sich nicht mehr mitteilen kann.
Der Psychologe Nils Birbaumer forscht seit Jahrzehnten über Locked-In.
Mein Name ist Nils Birbaumer, Universität Tübingen, Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie.
Er kennt den Zustand seiner Patienten aus eigener Erfahrung. Zumindest kennt er einen ähnlichen Zustand. Anfang der 1970er Jahre ließ sich Birbaumer als Doktorand an der Rockefeller University in New York das Nervengift Curare spritzen.
Und deswegen habe ich dann auch so einen Selbstversuch gemacht. Also mir Curare injizieren lassen und mit einem guten Anästhesisten, dem muss man auch vertrauen, der muss einen künstlich beatmen, weil sonst erstickt man.
Curare ist ein Gift, das Amazonas-Indianer für die Jagd verwenden.
Das war eine Dosis, wenn sie die kriegen mit einem indianischen Pfeil in den Rücken, dann sind sie tot. Ersticken sie. Also die Dosis, wenn sie alle Muskeln vollkommen gelähmt sind, ist die Dosis tödlich, wenn sie nicht beatmet werden.
Curare lähmt die Übertragung vom Gehirn auf die Muskeln. Bei Nils Birbaumer geschah das in wenigen Sekunden.
Diese Injektion, die wirkt ja sofort, in Sekunden sind sie vollkommen gelähmt.
Und gleichzeitig bei vollem Bewusstsein. Eine albtraumhafte Vorstellung.
Der Effekt war also für mich zumindest außerordentlich überraschend, weil mit der Lähmung kam sofort die Entspannung. Man konnte sich gar nicht wehren gegen die Entspannung. Diese vollkommene Muskelentspannung, die wir im Normalzustand auch nach Entspannungstraining nicht hinkriegen, ist wahrscheinlich ähnlich das, was die ostindischen Yoga-Meister und Meditierer wirklich gelernt haben über viele Jahrzehnte. Das kriegen sie mit Curare sofort.
Auch andere Forscher haben Curare am eigenen Körper getestet. In den 1940er Jahren ließ sich der britische Arzt Frederick Prescott das Pfeilgift injizieren. Die Folgen? Atemnot, Hilflosigkeit, Angst. Für Prescott war der Versuch ein Horrortrip.
Ich konnte nicht sprechen oder meine Augen öffnen. Ich hatte das Gefühl, an meinem eigenen Speichel zu ersticken.
Birbaumer erklärt sein entspanntes Curare-Erlebnis damit, dass er dem Anästhesisten vollkommen vertraute. Vielleicht muss man aber auch ganz einfach Nils Birbaumer heißen, um bei so einem Versuch entspannt zu bleiben. Denn der 69-Jährige hat tatsächlich etwas von einem Mad Professor, der bereit ist, für seine Forschung so gut wie alles zu geben.
Aber ich finde, dass jeder, der ernsthaft sowas betreibt und solche Wissenschaft macht und seinen Tieren oder anderen Menschen das zumutet, der muss das gefälligst auch an sich selber probieren. Ich glaube nicht, dass eine Wissenschaft deswegen unbedingt besser wird, wenn man alles selber macht. Trotzdem würde ich das aber jedem meiner Studenten empfehlen und ich habe ja auch hier immer wieder meine Mitarbeiter aufgefordert, sich curarisieren zu lassen und sie hat kein einziger bisher dem zugestimmt.
Birbaumer hat schon vieles ausprobiert, zum Beispiel LSD.
Damals in den 60er hat ja jeder diese Pharmakas genommen, LSD. Vor allem bei LSD muss ich sagen, habe ich auch schon eine unangenehme Erfahrung gemacht, habe es nie wieder probiert. Das war ein extrem unangenehmes Gefühl, wie man sagt ja, wie eine Psychose. Also bildet man sich wirklich Dinge ein und kann sich aber gegen diese Halluzinationen vorstellen, überhaupt nicht wehren. Ich habe das sehr unangenehm empfunden.
Als Therapeut für Ängste und Zwangsvorstellungen verordnete Birlbaumer seinen Patienten die Konfrontation mit der Angst. Und er probierte alles mit den Patienten gemeinsam, kletterte im Sturm auf einen 80 Meter hohen Baukran oder sammelte Hundescheiße im Park.
Bei Zwangspatienten, die Angst vor Infektionen haben, da haben wir im Hyde Park die Hundescheiße zusammengeklaubt, haben die verschmiert, haben dann weder uns noch die Patienten eine Woche waschen lassen und so weiter.
Die Idee dahinter, Angst wird kleiner, wenn man genau das macht, wovor man Angst hat. Das gilt auch für den Therapeuten.
Ja, Angst, klar habe ich Angst gehabt. Ich meine, als ich mich dann entschlossen habe, gesagt, jetzt mache ich das, fertig, ich möchte es wissen, dann wäre die Angst weg, wie immer nach solchen Entscheidungen. Und natürlich habe ich mir den Anästhesisten ausgesucht und habe mir vorher genau angeschaut, wie der anästhesiert und wie der das macht, sodass ich sicher war, dass der das ordentlich macht. Und da hat die Angst drin. Natürlich haben sie am Anfang vor solchen Entscheidungen Angst. Ich kletter auch nicht gern vor meinem Patienten da auf einem, was ich, 80 Meter hohen, ungesicherten Turm im Sturm und Ding. Ja, da habe ich selber auch Angst. Aber das ist ja das Gute. Der Patient soll erleben, aha, hier ist jemand vor mir, der macht dasselbe wie ich. Und der hat auch Angst. Aber er macht es trotzdem.
Auch das Locked-In-Syndrom hat für ihn viel von seinem Horror verloren.
Als ich das erste Mal einen komplett gelähmten Patienten vor mir hatte, habe ich auch gedacht, oh Gott, in dem Zustand möchte ich nie sein. Da würde ich mich lieber vorher umbringen lassen oder selbst umbringen. Und ich habe eben erst die Wissenschaft gebraucht, um zu sehen, was das für ein Unfug ist, wenn man seine eigenen Vorstellungen an die der anderen heranträgt.
Allerdings, Birlbaumers Ausflug in die Lähmung dauerte nur eine Stunde. Und es war ihm vor dem Versuch klar, dass er wieder in den Normalzustand zurückkehren würde. Auch Birlbaumer weiß nicht wirklich, wie es ist, jahrelang gelähmt zu sein. Was er aber weiß, die Rückkehr aus dem Lähmungszustand war eher unangenehm.
Ich konnte ja nichts sagen in der Situation. Ja? Also wenn der mich gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, lass das noch eine Weile. Das ist so, wie wenn sie jetzt sich ganz entspannt gefühlt haben, happy waren und dann kommt jemand bei der Tür rein und schimpft sie zusammen. Ja, das ist nicht angenehm. Das ist nicht keine Katastrophe, aber es ist ein Unterschied von einem sehr angenehmen, ruhigen Zustand in einen weniger ruhigen, eher belasteten
Zustand. Wissen.
So habe ich 100. Das erlebt.
Jahrzehnte nach dem Curare-Selbstversuch haben Birlbaumer und seine Mitarbeiter einen Weg gefunden, wie sie mit den Locked-In-Patienten kommunizieren können. Das funktioniert über sogenannte Gehirn-Computer-Schnittstellen. Vereinfacht gesagt werden dabei unter anderem Elektroden im Gehirn der Patienten befestigt. Daraufhin misst ein Computer, wie die Patienten auf einfache Ja- oder Nein-Fragen reagieren.
Also wir fangen immer mit vielen 100 Fragen an, die allgemeine Wissensfragen sind. Von denen wir wissen durch die Angehörigen, dass der Patient mit Ja oder Nein beantworten kann. Was ich, Paris ist die Hauptstadt von Deutschland, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Also Fragen, wo klar ist, was Ja und Nein ist. Der Computer analysiert die Gehirnaktivität, während der Mensch das denkt.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist mindestens so überraschend wie Birlbaumers Curare-Erfahrung. Die Mehrheit der befragten Locked-In-Patienten bezeichnet sich als glücklich. Entsprechend kritisch sieht Birlbaumer daher Patientenverfügung, in denen oft lange vor einer Locked-In-Erkrankung über Leben und Tod entschieden wird. Denn die Patienten könnten nur selten mitteilen, ob sie weiterleben wollen oder nicht.
Wie kann ich das jetzt behaupten, was in 20 Jahren passiert? Und dann werden die Patienten nicht mehr gefragt. Wenn der gelähmt ist, kann er nicht mehr sagen Nein. Wenn einmal aufgeschrieben hat, okay, ich will nicht beatmet werden, dann stellt der Mann oder die Familie oder wer auch immer, stellt die Beatmung ein. Ja, und der will aber vielleicht gar nicht.
Seit dem Gespräch mit Nils Birlbaumer hat mein Albtraum eine neue Wendung bekommen. Jetzt geht der Traum so. Ich liege immer noch im Krankenhaus. Jemand kommt herein, ohne ein Wort zu sagen. Geht einfach an mir vorbei und schaltet die Beatmung aus.
Wow. Wer träumt wie Daniel Stender, braucht kein Geld für Psychothriller auszugeben. Daniel hat mit Nils Birlbaumer gesprochen. Der Mann hat sich Curare spritzen lassen, ein Nervengift, das alle Muskeln lähmt, dabei aber den Geist wach lässt. D-Radio-Wissen hier, 100.
D-Radio-Wissen, 100.
Da haben sie aber mit den Ohren geschlackert, die Amerikaner. Ein Sexualwissenschaftler stellt seinen Report vor und die Öffentlichkeit erfährt, 95% der Bevölkerung masturbieren. 40% sind untreu und 37% haben bisexuelle Tendenzen. Und das im Jahre 1948 in einem prüden, stockkonservativen Amerika. 1948, da galt Homosexualität noch als Sodomie. Alfred Kinsey hat für seinen Report 18.000 Amerikaner befragt zu einem Thema, über das man damals eigentlich einfach nicht sprach. Kinsey, ein Pionier der Sexualwissenschaft, einer, der nicht nur befragt hat, nicht nur Fakten gesammelt, beobachtet hat, nein, ganz im Gegenteil.
Sommer 1954. Ein Seil, ein Mann, ein Stuhl. Im Keller der Universität von Indiana bindet ein Mann geschickt einen Knoten um seine Hoden. Das Seil wirft er über ein Rohr an der Decke. Beide Enden wickelt er um seine Hände. Dann steigt er auf einen Stuhl und springt. Hängt in der Luft, während sich der Knoten immer fester um seine Testikel wickelt. Für wie lange er dort hängt, mit dem Knoten um seinen Sack, zwischen Decke und Boden, dabei Schmerz oder Lust empfindet, ist unklar. Aber es ist zumindest lange genug, dass der Mann kurz darauf ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Sein Name? Alfred Charles Kinsey, Amerikas berühmtester Sexualwissenschaftler.
Hallo, ich bin Dr. Alfred Kinsey von der Universität Indiana. Ich mache eine Studie über Sexualverhalten. Was ist Ihre übliche Stellung beim Sex?
Gibt es mehr als eine?
Ich habe festgestellt, dass die Kluft zwischen dem, was wir glauben, dass die Menschen im Bett tun, und dem, was sie tatsächlich tun, gewaltig ist.
Alfred Kinsey wollte alles wissen über den Orgasmus, über Ejakulation, Masturbation, Sexualpraktiken. Dazu interviewte er Zehntausende Amerikaner. Aber er legte auch selbst Hand an und experimentierte mit sich selber.
He wanted to do research at a depth.
Er wollte bis in die Tiefe forschen und Daten in einer Fülle sammeln, die beispiellos für seine Zeit waren. Er war der Meinung, dass Vorbehalte gegen Selbstversuche die Forschung nur unnötig einschränken würde. Kinseys Rechtfertigung war, dass er beobachten und auch selbst an seinen Experimenten teilnehmen musste, um verschiedene Sexpraktiken zu analysieren, zu katalogisieren und um zu verstehen, was er studiert.
Sagt James H. Jones, der selbst an der Indiana University studiert und eine Biografie über Alfred Kinsey geschrieben hat. Für sein Buch hat der Historiker eine Reihe von Kinseys Weggefährten interviewt, die ihm bisher unbekannte Details aus Kinseys Forschungslabor erzählen. Kinsey interessierte sich vor allem für Sexualpraktiken jenseits der Norm, die damals als abnormal verteufelt wurden. Bei dem Hoden-Seil-Experiment in seinem Keller wollte der Sexualwissenschaftler am eigenen Leib herausfinden und verstehen, was ist das Reizvolle am Schmerz? Wo geht das Leiden in Lust über?
Er hat sich sehr für Sadomaso-Praktiken interessiert, besonders für Harnröhrenexperimente, bei denen er verschiedene Objekte in seine Harnröhre einführte. Und dabei wurde er gefilmt, um den Prozess der Erregung zu analysieren und zu untersuchen.
Durch seine Befragungen fand Kinsey heraus, dass 1,8% der Männer, die er interviewte, sich sexuell stimulierten, indem sie sich Gegenstände in die Harnröhre einführten. In seinem Kinsey-Report hielt er fest:
Einige wenige Personen, weibliche und männliche, führen Masturbationstechniken aus, die das Einführen von Objekten in die Harnröhre beinhalten. Mehr Personen als erwartet gaben an, dass sie durch die Penetration erotisch erregt werden.
Eine sexuelle Vorliebe, die Kinsey auch an sich selbst erforschte. In den 1940er und 50er Jahren wurde er oft von Kollegen beobachtet, wie er mit einer Zahnbürste masturbierte und mit den Borsten seine Harnröhre stimulierte. Mit der Zeit wurden die Gegenstände, die Kinsey sich einführte, immer größer. Mal war es ein Stift, ein Pfeifenreiniger oder ein Quirl. Dabei ließ sich Kinsey von seinem Kollegen William Dellenbach filmen, nicht ohne während der Vorführung einen Vortrag über die Anatomie seines Penis zu halten.
Ich denke, zum einen stand er darauf, es törnte ihn an. Aber auf der anderen Seite ist da auch dieser wissenschaftliche Anspruch, sexuelle Praktiken zu studieren und zu verstehen. Und wenn Kinsey diese Selbstexperimente macht, dann lebt er einerseits seine sexuellen Vorlieben aus und er ist der Wissenschaftler, der beobachtet und dokumentiert. Es sind diese beiden Seiten, die ihn ausmachen.
And he is a scientist observing what he's doing. There's a duality there that's just, you know, who the guy is.
Ähnlich war es beim Thema Homosexualität.
Kinsey was, you know, interested in and participated in homosexual sex.
Kinsey interessierte sich für Homosexualität. Er probierte es auch selbst aus. Er war selbst latent bisexuell. Und je älter er wurde, desto mehr interessierte er sich für Männer als für Frauen.
Im Amerika der 40er und 50er Jahre führten Schwule ein Schattendasein. Sodomie war eine Straftat, die mit Gefängnis bestraft wurde. Kinsey war einer der ersten Forscher, der es wagte, sich wissenschaftlich mit Homosexualität zu beschäftigen. Dafür tauchte er tief in die schwule Szene ein und wurde auch selbst Teil davon.
Kinsey besuchte zahlreiche Städte wie Chicago, San Francisco, Philadelphia, um mehr über schwule Subkultur zu erfahren. Auf diesem Gebiet ist er ein Pionier im wahrsten Sinne des Wortes. Zu dem Zeitpunkt wusste man kaum etwas über schwule Communities. Sie waren von der Gesellschaft verachtet, verdammt. Aber für Kinsey war das ein außergewöhnlicher Einblick in diese Form von Sexualität. Und er hatte auch dort selbst Sex mit Männern.
Kinsey schläft auch mit seinen männlichen Kollegen, hat eine Zeit lang eine Liaison mit Wardle Pomeroy, dem Co-Autor seiner Studien. Kinseys Theorie war, wir sind alle ein bisschen bisexuell. Anhand einer Tabelle, der sogenannten Kinsey-Skala, wollte er beweisen, dass jeder auch homosexuelle Neigungen in sich trägt. Er selbst sah sich als das lebende Beispiel dafür. Mit seinen männlichen Kollegen traf sich Kinsey auch oft in der Dachkammer seines Hauses zum kollektiven Masturbieren. William Dellenbeck, der für Kinsey die Filmaufnahmen dokumentierte, erinnert sich an eine dieser Group-Sessions.
Ich habe nicht gefilmt oder fotografiert, aber wir waren alle nackt in seinem Schlafzimmer. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor allen anderen bis zum Höhepunkt masturbierte, weil Kinsey es so wollte und die anderen, die taten das auch.
Dabei ging es auch um wissenschaftliche Fragen wie, welche Entfernung legt ein Ejakulat zurück? Die größte gemessene Distanz lag übrigens bei 2,5 Metern. Aber Kinsey hatte bei solchen Sessions nicht nur die Wissenschaft im Kopf. Er war der Meinung, weil sein Institut nun mal Sex erforscht, sollte es keine Scham oder Schuldgefühle in seinem Team geben. Kinsey verstand diese kollektiven Sitzungen als Teil davon, Hemmungen abzubauen.
There was clearly a person there who had more than just the facts on his mind. What Kinsey tried to do, I think, with his inner circle.
Er war sicherlich eine Person, die mehr im Hinterkopf hatte als das Sammeln bloßer Fakten. Kinsey wollte mit seinem Inner Circle eine Gruppe von Menschen um sich scharen, die bereit waren, Grenzen zu überschreiten, die keiner strengen Moralvorstellung anhingen, die offen für verschiedene Experimente waren und die ihm helfen würden, sexuelles Verhalten zu erforschen, ohne selbst verklemmt zu sein. Er war ein Reformer, der mit amerikanischen Vorstellungen von Moral ein Hühnchen zu rupfen hatte. Und er war jemand, der die Wissenschaft dazu benutzte, um eine Lanze zu brechen für die sexuelle Befreiung.
Kinsey sah sich nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Lehrer, der einer verklemmten Gesellschaft den Weg zur befreiten Sexualität zeigt. Wie sollte man dieses Vorhaben umsetzen, wenn seine Teamkollegen selbst verklemmte Spießer waren? Auf der anderen Seite war es auch schwer, Freiwillige zu finden, die bereit waren, unter den Augen eines Wissenschaftlers Sex zu haben. Dies war auch ein Grund dafür, dass das Forscherteam rund um Kinsey munter miteinander kopulierte, im Dienste der Wissenschaft. Kinsey beobachtete stets das Treiben, machte sich Notizen oder machte mit.
Kinsey war besonders fasziniert von der Frage, welche körperlichen Veränderungen passieren während eines Orgasmus. Wie verändert sich der Blutdruck, der Atem, die Weitung der Augen? Er tastete mit seinen Fingern das Scheidengewebe ab, um den Unterschied zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus herauszufinden. Und ja, jede Chance, die er hatte, Hand anzulegen, mitzumachen und zuzuschauen, was passiert, Kinsey hat sie genutzt.
Wer aber in Kinseys Experimenten nur eine voyeuristische Freakshow sieht, tut dem Wissenschaftler Unrecht. Kinsey war bei allem, was er tat, immer auch ein Forscher, der den menschlichen Körper verstehen wollte. Seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der weiblichen Orgasmusforschung waren revolutionär. In seinem 1953 veröffentlichten Band »Die Sexualität der Frau« dokumentierte er das gesamte Spektrum weiblicher Sexualität. Kinsey wurde überhäuft von tausenden Briefen von Frauen, die ihm dankbar waren, sprichwörtlich Licht ins Dunkel der Vagina gebracht zu haben. Und Kinseys Selbstversuche? Das Interesse für sadomasochistische Praktiken? Das Experimentieren mit Homosexualität? Hat er da seine sexuellen Vorlieben ausgelebt oder Wissenschaft betrieben? Beides, sagt sein Biograf James H. Jones. Aber Kinsey hatte noch ein anderes Anliegen.
So essentially he wants to tear down the harsh, restrictive, prescriptive morality of his day.
Er wollte die verkommenen Moralvorstellungen seiner Zeit beseitigen. Die Vorstellung, was als normal und abnormal gilt. Er wollte Amerika zeigen, wie unterschiedlich das Sexualleben der Menschen ist und dass es viel facettenreicher ist als der 0815-Sex des puritanischen Ideals. Sein Ziel war, dass die Leute verschiedene sexuelle Vorlieben anerkennen und dass Menschen jenseits der sexuellen Norm auch Platz in der Gesellschaft haben. Er wollte eine Gesellschaft, die offen gegenüber sexueller Vielfalt ist.
He wants a society that is warm and welcoming to people who have various examples of sexual diversity.
Kinseys Untersuchungen sind bis heute Teil der modernen Sexualerziehung an Amerikas Schulen. Seine Studien zur Homosexualität sind in Gesetzestexte eingeflossen und haben mit dazu beigetragen, dass Sodomie in den USA kein Straftatbestand mehr ist. Doch diese Tatsache und die Kenntnis seiner sexuellen Selbstversuche machen ihn zur Zielscheibe der religiösen Rechten in Amerika. Auch heute noch gibt es in den USA eine moderne Anti-Kinsey-Bewegung, die in ihm keinen Wissenschaftler, sondern einen Perversen sieht.
He was a perverted man, deeply perverted. He may even have died of wounds that were self-inflicted during his own sexual activity, because he was into self-mutilation and pain. He was a sadomasochistic homosexual.
Da Kinseys Selbstversuche in den USA sehr umstritten sind, hält sich auch das Kinsey-Institut dazu sehr bedeckt. Auf eine Interviewanfrage an das Institut, das immerhin von Kinsey selbst gegründet wurde und seinen Namen trägt, bekomme ich eine kühle Antwort. Es gibt niemanden am Institut oder an der Universität Indiana, der zu den Selbstversuchen von Kinsey Auskunft geben kann. Doch auch wenn seine Selbstversuche immer noch ein Tabu zu sein scheinen, dank Alfred Kinsey, der als ein wichtiger Auslöser der sexuellen Revolution gilt, muss heute nicht mehr heimlich im Dachkämmerchen geforscht werden. Viele Sexualwissenschaftler haben Kinseys Arbeit weitergeführt, ergänzt, erweitert. Sexuelle Selbstversuche finden heute zwar eher im Schlafzimmer als im Labor statt, ziehen manchmal aber durchaus immer noch das Interesse von Wissenschaftlern auf sich. Im Jahr 2000 berichtet ein israelisches Forscherteam der Ben-Gurion-Universität von einem 40-jährigen Mann. Dieser Mann hatte wochenlang Schluckauf. Er konnte nicht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten. Er probierte alles Mögliche aus, um den Schluckauf loszuwerden, auch Medikamente. Doch nichts half. Erst als er mit seiner Frau Sex hatte und kam, hörte das Hixen auf. Sein Orgasmus hatte den Schluckauf für immer besiegt. Ob das bei jedem funktioniert? Keine Ahnung. Das müsst ihr selbst ausprobieren.
Knowledge is king. 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 We'll be right back.
Hannah Ender über Alfred Kinsey, einen, der selbst gerne mit angepackt hat bei seiner Forschung. Wer mehr von dem Mann lesen will und seinen Selbstversuchen, das Buch von James H. Jones heißt Alfred C. Kinsey Alive. Mehr Infos und Links auf deradiowissen.de.
D-Radio Wissen 100.
Lena Lotte Stärk ist immer noch im Studio, Redakteurin der Sendung. Lena, ich finde, das ist so eine Phantomschmerz-Sendung. Kinsey, ganz schön krass. Also ja.
Und gefährlich, ne?
Und gefährlich, ja. Und da fragt man sich ja, du hast ja dir mal so ein paar Sachen angeguckt, Selbstversuche, die es noch so gab. Alle haben das aber nicht überlebt, oder?
Nee, Kinsey ist im Krankenhaus gelandet, aber es gibt mehrere Todesfälle. Otto Lilienthal, Pionier der Luftfahrt, ist abgestürzt. Ja. Das ist natürlich so ein ganz klassisches Beispiel oder ein offenkundiges. Es gibt auch Beispiele, zum Beispiel von der Galvanisierung. Das war so Ende des 18. Jahrhunderts, haben die gedacht, da findet man die Weltformel, wenn man Körperteile mit Metall überzieht und so. Und der Physiker Johann Wilhelm Ritter, der hat Teile seines Körpers galvanisiert, Augen, Zunge, und der ist dann gestorben, 1810. Mhm.
Ja, doofe Idee.
Ja, das war eine Vergiftung da tatsächlich. Und es gibt auch mehrere.
Weil da in den Metallen einfach
auch
Schwermetalle.
Genau. Und von diesen Giftexperimenten gibt es mehrere, die daneben gegangen sind. Auch noch 2000 ein Wissenschaftler in der Schweiz, der zu viele Pilze gegessen hat, von denen er sich erhofft, besondere Wirkung erhofft hat. Und das ist auch komplett daneben gegangen. Dann der Erfinder des FCKW. Thomas Mickley, also der damals das erfunden hat, wichtig für Kühlschränke, schlecht fürs Klima, der war auch Maschinenbauer und der hat sich eine Konstruktion ausgedacht, als er dann selber an Kinderlähmung erkrankt ist, an seinem Bett, wie man aus dem Bett aussteigt, das wollte er auch patentieren lassen und hat sich dann selber dran stranguliert.
Ei.
Ja.
Ja. Wir hören gleich in der 100, in der nächsten Stunde noch mehr Selbstversuche. Unter anderem hören wir vom ersten Astronauten, der privat finanziert ins All geflogen ist.
D-Radio Wissen 100.
Ohne den Kalten Krieg wäre die Raumfahrt niemals so weit gekommen, wie sie ist. Die Raumfahrtnationen USA und Sowjetunion haben Milliarden ausgegeben, um schneller und besser zu sein als die anderen, haben die besten Wissenschaftler beschäftigt, die zu Kriegen waren. Nur ist der Kalte Krieg eine Weile vorbei. Russen und Amerikaner hocken friedlich zusammen in der internationalen Raumstation. Und die USA haben die Space Shuttles in Rente geschickt. Die Gelder für Raumfahrtprogramme massiv gekürzt. Gut, dass es so Leute wie Mike Mevel gibt. Der hat sich in den Kopf gesetzt, dass er auch ohne Raumfahrtbehörde und Milliardenetat ins All kommt. Martina Preiner über eine Geschichte des ersten kommerziellen Astronauten.
What this is not an air show. You won't see people wing-walking.
Über 27.000 Menschen haben sich am 21. Juni 2004 auf einem Flugplatz im kalifornischen Mojave versammelt. 1,5 Stunden Autofahrt nördlich von Los Angeles. Sie sind gekommen, um einen 64-jährigen Mann fliegen zu sehen, Mike Melville. Gelernter Schweißer, Testpilot, Familienvater und Astronaut in spe. An diesem Montag steigt er in ein winziges Flugzeug mit geradezu lächerlich kurzen Flügeln, dafür aber umso mehr Treibstoff im Heck. Sein Flugzeug heißt Spaceship One.
I was always frightened and nervous before I got in the plane. And then when I got in it and put on my parachute and tied up my seatbelt and started going through the checklist, all of that fear, you have to put it on one side. And completely ignore it and concentrate on what you're doing.
Mike Melville ist zu diesem Zeitpunkt seit 3 Jahrzehnten Testpilot. Doch er testet Flugzeuge nicht nur. Zusammen mit dem Raumfahrtingenieur Bert Rutan entwirft er die Fliegermodelle auch. Die beiden treffen 1978 das erste Mal aufeinander. Bert Rutan, ein ehemaliger Mitarbeiter der US Air Force, Markenkennzeichen Elvis-Koteletten und unerschütterbarer Optimismus. Bird konstruiert Flugzeuge und verdient sein Geld damit, die Pläne an interessierte Hobbyflugzeugbauer zu verkaufen. Einer seiner Kunden ist Mike Melville, ein aus Südafrika eingewanderter Handwerker, Miteigentümer einer Maschinenwerkstatt, die Drehschneidemesser für Wellpappe herstellt. Er macht seinen Pilotenschein anfangs nur, weil er seine Kunden in amerikanischen Kleinstädten besser erreichen will. Bei seinen ersten Flugstunden kann er nur in den seltensten Fällen seinen Mageninhalt bei sich behalten. Doch Mike und sein Magen gewöhnen sich ans Fliegen. Ein fertiges Flugzeug ist für Mike viel zu teuer. So baut er nach Birds Plänen eine kleine, leichte Maschine namens Buddy Wiggin und besucht den ihm bis dato unbekannten Entwickler auf dem Rückflug von einem Kurzurlaub in Kalifornien. Bird ist sichtlich beeindruckt, sowohl von der Qualität des Flugzeugs als auch von den Piloten. Kurz entschlossen bietet er Mike einen Job bei sich in der Firma an.
We decided to take the chance.
So ziehen Mike und seine Frau Sally von Indiana nach Kalifornien. Mike und Bert entwerfen die Flugzeugpläne, Sally kümmert sich um den Bürokram der Rutan Aircraft Factory. Doch obwohl sie ihren Job lieben und mit Hingabe Hobbyingenieure beim Bauen ihrer Maschinen unterstützen, das Geschäft lohnt sich kaum. Nicht immer fliegen die nachgebauten Flugzeuge so wie geplant. Zu oft passieren Unfälle und Mike und Bert müssen regelmäßig vor Gericht.
We tended to get a lot of lawsuits from any accidents that occurred. And so it took a lot of our time messing around with lawyers and in court and stuff.
Deshalb gründen sie 1982 eine neue Firma
called Scaled Composites
und bauen seither Flugmaschinen, die nicht für Privatpersonen, sondern für größere Abnehmer interessant sein sollen. Mit Erfolg. Scaled Composites entwickelt bis zur Jahrtausendwende über 20 verschiedene Flugobjekte und Systeme und irgendwann arbeiten Bert und Mike auch für die NASA. Unter anderem fertigen sie ein von der NASA entwickeltes Crew Return Vehicle an, also eine Kapsel, mit der Astronauten im Notfall von der ISS wieder zurück zur Erde kommen können. Doch Bert Rutan hat noch Größeres vor. Über Jahre hinweg tüftelt er heimlich an verschiedensten Modellen für Raumfahrzeuge.
He didn't tell anybody what he was doing. And then one day he came in and said, I think we can do it.
Mike und die anderen Mitarbeiter denken zunächst, dass Bert komplett durchgedreht ist. Doch letztendlich überzeugen seine Pläne. Sein System erinnert an die ersten Raumfahrtmissionen der NASA. Ein kleines Raumschiff, das Spaceship One, wird von einem größeren Trägerflugzeug oder Mutterschiff, wie Bert und Mike es gerne nennen, dem White Knight, auf eine Höhe von ungefähr 14 Kilometern gebracht. Die restlichen Kilometer müssen Raumschiff und Pilot mit Hilfe eines Raketenantriebs alleine schaffen. Das Raumschiff wird ausgeklinkt, der Raketenantrieb angeworfen und der Pilot steuert das Ganze von Hand Richtung All. Das Ziel ist eine Höhe von 100 Kilometern, die vom Internationalen Luftsportverband festgelegte Grenze zum Weltraum. Die Mission wird von dem raumfahrtbegeisterten Co-Gründer von Microsoft, Paul Allen, finanziert. Als beide Maschinen gebaut sind, tastet man sich in Babyschritten an den ersten bemannten privaten Raumflug heran. Die meisten der 16 Testflüge von Spaceship One macht Mike Melville selbst. Er ist der Erste, der einen Gleitflug mit Spaceship One absolviert. Den ersten mit Raketenantrieb allerdings übernimmt ein Kollege, Brian Binney. Und der schrottet bei der Landung prompt einen Teil des Raumschiffs. Für Mike, der selbst maßgeblich an der Entwicklung und als gelernter Schweißer auch am Bau beteiligt war, ist danach klar, für den ersten richtigen Flug ins All kommt nur einer in Frage, er selbst.
You know, I had put a lot of my life into this plane, including doing some of the design work, and I made some of the parts that went in the plane. The whole system that dropped the plane off the mothership, the hooks that held it on and the release mechanism, I designed that and manufactured that myself. And I had a lot invested in this program and I wanted to be the first guy to fly it above 100 kilometers. I really wanted to do that.
Der Leiter der Mission, also sein Freund Bert Rutan, unterstützt die Entscheidung. An besagtem Montag im Juni ist die Stimmung draußen unter den Schaulustigen gelöst. Doch bei dem Team sind die Nerven auf Anschlag gespannt.
I will go pin it on his flight suit for him and he flies
with it. Exciting day.
Yes, nice day.
Vor allem Sally Melville ist die Angst um ihren Mann ins Gesicht geschrieben. Seit 46 Jahren ist das Paar zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Kommt zu mir zurück, sind ihre letzten Worte, bevor Mike in das Raumschiff steigt.
My wife was really terrified and some of that kind of bleeds on to me, you know, because I really wondered if this was a smart thing to do. I was 64 years old at the time.
Yep, here we go.
Let me hold that for you, take it up there.
Doch sobald Mike im Cockpit sitzt, schaltet sein Gehirn in den Pilotenmodus. Da ist kein Platz für Gedanken an Sally und ob er sie jemals wiedersehen wird.
Here we go. Here we go, Jen.
Das Zweiergespann aus Spaceship One und White Knight, geflogen von Brian Binney, hebt kurz vor 7 in der Früh ab. Eine Stunde lang fliegt der weiße Ritter mit dem unter ihm eingehackten Raumschiff herum.
No lights and oxygen. Okay. Oxygen. To normal.
In der Zeit geht der neben Brian Binney sitzende Ingenieur Matt Steinmetzi per Funk zusammen mit Mike eine Checkliste durch. Matt ist es auch, der den Hebel umlegt, um das Spaceship One wie eine Fliegerbombe auszuklinken.
Ready, Matt?
Ja.
3, 2, 1, release.
Clean release. Armed and fire.
5 Sekunden später startet Mike den Raketenantrieb. Beschleunigt in kürzester Zeit auf Schallgeschwindigkeit und muss dabei noch den Flieger von der horizontalen Lage in die vertikale, eben Richtung Orbit bringen.
It goes faster than a bullet out of a machine gun. And you're flying the plane yourself. There's no autopilot. There's no computer. You're flying it with your hands and your feet and your eyes. And it's not an easy thing to do. It's, you hit these strong winds up in the higher parts of the atmosphere, and it'll blow you off course, and you have to correct yourself.
Die Winde treffen Mike 4 Kilometer weiter oben. Der Flieger rollt um 90 Grad zur linken Seite. Als Mike versucht, das auszugleichen, rollt er um 90 Grad nach rechts. Dann blockiert ein Teil der Steuerung, doch die Konsequenzen wird Mike erst später merken.
And it took several minutes to figure out what was wrong.
Minuten, in denen Mike weiterhin mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit aufwärts rast. Er erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 3460 Kilometern pro Stunde oder Mach 3. Nach 76 Sekunden und 55 Kilometern Höhe ist der Raketentreibstoff alle. Die restliche kinetische Energie bringt ihn noch weitere 55 Kilometer nach oben und er ist am Höhepunkt seiner Flugbahn angekommen, außerhalb der Atmosphäre und damit auch am Wendepunkt seines Fluges.
Well, you would not believe the view. Holy mackerel.
Über Mike der schwarze Weltraum, unter ihm ein Landkartenblick auf die Erde. Als er dorthin zurück will, fällt ihm auf, dass mit der Steuerung etwas nicht stimmt.
This is not good.
Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, denn ohne Steuerung würde er unkontrolliert auf die Erde zurückfallen und beim Eintritt in die Atmosphäre zusammen mit Spaceship One verglühen.
I'm trying.
Gerade rechtzeitig schafft er es, ein alternatives Steuerungssystem zu aktivieren.
Otherwise, I would not have survived the re-entry. So, that was a pretty scary time.
Trotz der Schreckensminuten nimmt sich Mike noch für einen Scherz Zeit. Er öffnet eine kleine Seitentasche seines Fliegeranzugs, heraus purzeln M&Ms. Die bunten Kugeln schweben um ihn herum und prallen gegen die Wände des Cockpits. Mike und sein Raumschiff haben die Schwerelosigkeit erreicht. 3,5 Minuten dauert dieser dem freien Fall geschuldete Zustand. Dann muss Mike wieder das Steuer in die Hand nehmen. Es geht zurück zur Erde, zurück zu Sally. Da seine Instrumente die Höhe falsch anzeigen, ist er in dem Moment sicher, er hat versagt. Dieser Höllenflug gilt nicht als Raumflug. Und der zehrendste Teil liegt jetzt noch vor ihm, der Wiedereintritt in die Atmosphäre. Mit nahezu derselben Geschwindigkeit, mit der es nach oben ging, geht es wieder nach unten. Mike atmet schwer, seine Sauerstoffmaske rutscht von seiner Nase. Sein sonst 72 Kilo leichter Körper ist auf einmal 430 Kilo schwer. 1,5 Minuten muss der 64-Jährige das aushalten, dann atmet es sich wieder leichter. Mike landet Spaceship One trotz des holprigen Fluges sicher, 24 Minuten nachdem White Knight die beiden ausgeklinkt hat. Kaum öffnet er die lukenhafte, runde Tür seines Fliegers, stürzt Sally durch die Tür in seine Arme. Das Beste kommt allerdings noch. Die GPS-Daten zeigen, dass Mike doch die 100-Kilometer-Hürde geknackt hat. Mike ist jetzt tatsächlich der erste kommerzielle Astronaut.
I think what we've shown is that it doesn't take a huge government and all of their resources to do this kind of thing. It can be done at a much lower cost and it can be done more efficiently.
Ende September desselben Jahres muss Mike Sally erneut dazu überreden, ins All fliegen zu dürfen, obwohl beide damit abgeschlossen hatten. Der eigentliche Pilot springt nur wenige Tage vor der Mission ab. Diesmal geht es um einen Preis. Bird will mit Scaled Composites den Ansari X-Prize gewinnen. 10 Millionen Dollar für das Team, das als erstes zweimal hintereinander ein privat finanziertes Raumschiff ins All bringt. Am 29. September sitzt Mike wieder in Spaceship One. Und wieder kommt er in eine lebensbedrohliche Situation. 29 Mal dreht sich das Raumschiff am Aufstieg. Mike verliert die Kontrolle.
And I actually thought that, well, this is awful because this is the end. You know, that's exactly what I thought.
Doch wieder ist das Glück auf seiner Seite. Das für solche brenzligen Situationen entwickelte Ausgleichssystem funktioniert. Obwohl es vorher nie getestet wurde, denn ein Test wäre ironischerweise zu riskant gewesen. Mike gewinnt abermals die Kontrolle über das Raumschiff zurück. Er kommt wieder über die 100-Kilometer-Grenze und bringt dann seinen Raumflug kontrolliert zu Ende. Doch nach zweimal All reicht es Sally und auch Mike sieht ein, dass man aufhören muss, wenn es am schönsten ist.
So I kept thinking, boy, if I do even one more flight, am I pushing my luck here? You know, is Lady Luck going to keep looking after me, or is you know, you take one more step and then you're done?
Den zweiten X-Prize-Flug übernimmt Brian Binney. Der gewinnt den Preis für Scaled Composites 5 Tage später und wird zweiter kommerzieller Astronaut der Welt. Bis heute sind Brian und Mike die einzigen ihrer Art. Mike Melville und Bert Rutan sind inzwischen in Rente gegangen. Spaceship One hängt im Museum. Doch die kommerzielle Raumfahrt, die geht weiter.
Der tollkühne Mike in seiner fliegenden Kiste. Martina Preiner war das über den ersten kommerziellen Astronauten. Und übrigens, aus dem Drei-Mann-Unternehmen Scale Composites von 1982 ist ein Raumfahrtkonzern geworden. 550 Menschen arbeiten da jetzt. Und gerade wird ein Spaceship 2 gebaut. Das Schiff soll Weltraumtouristen ins All bringen.
D-Radio Wissen 100.
Lena, wir haben das natürlich bei Facebook gepostet, Google Plus, Twitter und so. Was kam zurück? Gab es Hörer und User, die Selbstversuche gemacht haben?
Frühkindliche Selbstversuche.
Frühkindliche? Okay.
Zum Beispiel Herdplatte gefasst, Moator, war wirklich heiß.
Ja.
Und dann mit Hilfe von Kaugummi kauen wollte ich mir das Atmen abgewöhnen. Mit 4 Jahren, Leo O'Broy lebt noch, offensichtlich.
Oh Gott. Die Logik würde ich gerne nachvollziehen können, was er damals als Kind gedacht hat, wie das klappen könnte. Naja, egal.
Und Felicitas Ingendahl wollte die Grasilage, so heißt das, glaube ich.
Grasilage.
Grasilage.
Das ist das Zeug, was fermentiert. Gras fermentiert unter Plastikfolie und wird dann zu Futter für Tiere.
Zu so Knödel.
Ja, so. Nee, es ist einfach so, okay. Einfach so eine Masse.
Ja, ja.
So
eine, das wollte sie ausprobieren. Also roch so lecker.
Mm, das riecht auch wirklich lecker. Hat es ihr geschmeckt?
Nee.
Super.
Hat nicht geschmeckt. Und dann gibt es mehrere Verweise noch auf Alkoholtests, Selbstexperimente. Also, auch der Hinweis nochmal auf Albert Hofmann, der ja tatsächlich einer der wichtigsten Selbstexperimentierer war, der Entdecker oder Entwickler des LSD. Ein häufiges Moment bei den Selbstexperimenten, Drogenerfahrung. Und dann noch ein Verweis von Johannes Henningson, der darauf verweist, dass man ja eigentlich, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dass man sich selber ständig testet. Also, ja. Dass man ständig, wenn man in der Natur unterwegs ist, wenn man Sachen isst, wenn man einen Gipfel erklimmt und sowas.
Wie viel kann ich noch essen? Wie lange kann ich noch klettern?
Und genau, dass das natürlich der Forscherdrang eigentlich in jedem Menschen drin ist und dass man das nicht unbedingt immer auswertet, aber trotzdem sind es Selbstexperimente.
Das Leben ein ständiger Selbstversuch.
Genau.
Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Hast du mal Selbstversuche gemacht?
Also natürlich probiert man ständig was aus, aber ja. Wenn es darum geht, dass man wirklich Forschergeist hat und was herausfinden möchte über sich selbst oder so. Zwei Momente. Einmal, ich im Fußballstadion war erst ein Selbstexperiment, als ich in Dortmund studiert habe, führte dazu, dass
das
irgendwie...
Das heißt, du hast dich gar nicht so wirklich interessiert und bist da reingegangen.
Genau, und dann was um mich geschehen.
Das ist lustig zu wissen, weil ich weiß, dass du Borussia-Fan bist.
Genau.
Und zwar ordentlich. Ja.
Genau, und dann... Ich will ja nicht mehr Präsidentin werden, tatsächlich auch vor langer, langer Zeit ein Drogenexperiment mit Pilzen.
Ah, okay. Und das auch so richtig als Experiment?
Ja, ich war wirklich daran interessiert, da ging es mir gut, und ich war wirklich daran interessiert, was das eigentlich auslöst.
Und wie war es?
Super, aber ich würde es nie wieder machen.
Hast du es alleine gemacht oder
Nee, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht und der hat auf mich aufgepasst. Das war mir schon ziemlich wichtig, weil ich auch wusste, das ist riskant, man soll das nicht machen. Bitte, lieber Hörer, nicht nachmachen.
Ja. Und warum würdest du das denn nicht mehr machen, wenn du sagst, es war für dich super?
Weil das ein Zeitpunkt war, wo es mir sehr gut ging und ich nicht das Gefühl hatte, dass jetzt was ausgelöst werden kann, was irgendwie was in Gang setzt. Und ich glaube, je mehr Erfahrung man hat und sowas und auch mit Sachen vielleicht mal konfrontiert war, die nicht unbedingt immer nur gut waren, kann man einfach auf üblen Sachen hängen bleiben.
Ja. Die also Geschichten kennt man ja.
Genau, ja. Und das ist echt nicht harmlos.
Hm.
Und außerdem war es sehr lustig und das reicht dann auch.
Danke.
Und man kriegt Bauchschmerzen.
Danke für diesen Selbstversuch.
D-Radio Wissen 100.
Die Studie über das Erhängen ist 238 Seiten lang und mehr als 100 Jahre alt. Im ersten Teil macht der rumänische Forensiker Nicolae Minovici das, was gute Wissenschaftler halt machen. Er sammelt Daten. Wer hat sich wann umgebracht und wie, welches Seil dabei benutzt und so weiter und so fort. Aber dann, im zweiten Teil geht es los. Denn Minovici reichte das nicht. Er und seine Assistenten wollten mehr, wollten wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Seil sich enger und enger um den Hals zieht. Wollten es selbst erfahren, trotz der ungeheuren Schmerzen und den Verletzungen. Stefan Beuting hat sich Minovicis Forschung angeschaut und hat sich davon inspirieren lassen.
Hi Marc.
Gemeint ist hier Marc Benecke, Kriminalbiologe aus Köln. Ich schreibe ihm eine Mail, weil ich ein paar, sagen wir, spezielle Fragen habe.
Hi Marc, du erinnerst dich, du hast mir bei 2, 3 kleineren Sachen mal für D-Radio Wissen geholfen. Wenn es deine Zeit erlaubt, dann möchte ich dich und deinen Sachverstand erneut anzapfen. Es geht um das Erhängen und um Nikolaje Minovic, der das selbst ausprobiert hat und in seiner Etude sur la pendaison auch gut beschrieben hat.
Meine Frage, kennst du einen Standardtext über das Erhängen? Ja, kennt er. Handbuch gerichtliche Medizin.
Falls ich vorsichtige Selbstversuche in dieser Richtung erwäge, hast du einen Tipp? Würdest du mir helfen?
Eine Studie über das Erhängen gab es damals nicht, 1905. Nikolaje Minovic will wissen, warum und wie sie sich erhängen, welche Knoten sie knüpfen und welche Verletzungen sie haben. Er kann alles zählen, messen und kategorisieren, nur eins nicht, das Gefühl. Daher erschließt er sich, sich selbst zu erhängen. Ich möchte die Geschichte von Nikolaje Minovic erzählen. Ich kann leicht Quellen ansehen, Bilder beschreiben und ihn zitieren, nur eins nicht, sein Gefühl beschreiben, das er hat beim Erhängen. Ich will wissen, wie viel Überwindung mich das kostet und was dabei passiert. Marc Benecke kann mir leider nicht persönlich helfen, aber Tipps hat er. Ich soll es nur mit einer zweiten Person machen. Die soll ein Rettungsmesser für Taucher dabei haben.
Gebogene Klinge, die dich nicht verletzen kann.
Ich soll niemals enge Knoten machen, auch keine Henkersknoten.
Und es am besten ganz sein lassen.
Marc schlägt mir noch vor, zu einer seiner Fortbildungen für sexuelle autoerotische Handlungen zu kommen. Da würde er das ausführlicher erklären. Im Netz sehe ich, die letzte Fortbildung war vor einigen Wochen. Eine neue ist nicht geplant. Trotzdem, vielen Dank, lebensfrohe Grüße, Stefan.
Liebst, Marki Marc.
Nikolaje Minovic ist eine Art Phantom. Obwohl es kaum biografische Informationen über ihn gibt, ist das Netz voll von ihm. Vom Doctor who hanged himself for science. Auf madsciencemuseum.com belegt er bei den strangesten Selbstexperimenten immerhin Platz 8. In Reto U. Schneiders Buch Der verrückten Experimente bekommt er volle 3,5 Seiten. Ich bleibe immer wieder an den Bildern hängen. Im Wesentlichen sind es 2. Minovic, adrett mit schwarzen Lederschuhen. Stoffhose, gestärktem Hemd und Weste, den Kopf in einer festen Schlinge, die Füße gut 40 cm über dem Boden, Gesamteindruck den Umständen entsprechend relaxed. Bild 2, Minovic auf einer Matte, liegt seitlich auf seinen Arm gestützt, die freie Hand zieht an einem Seil, das über eine Umlenkrolle und ein Kraftmesser seinen Kopf hebt. Minovic scheint dabei zu träumen, schaut gedankenverloren rechts aus dem Bild raus. Bisschen so, als hätte er gerade was geraucht. Den Kopf in der Schlinge, der Blick völlig weggetreten. Und dann noch dieser Bart. Ein Zwirbelbart. Nicht lächerlich breit, aber doch breiter als sein Mund. Nach Kleidung und Bart müsste da Ratio am Werk sein. Der Apparatur nach, die ihn am Kopf 40 cm über dem Boden hängen lässt, und den folgenden Beschreibungen seiner Versuche nach eher nicht. Bukarest, 1898. An der staatlichen Schule der Wissenschaften forscht der Arzt und Forensiker Nikolaje Minovic. Kriminalistik und Forensik stecken noch in den Kinderschuhen. Einige italienische Forscher um Cesare Lombroso fangen gerade damit an und wollen Medizin und Psychologie stärker ins Spiel bringen. Lombroso will Verbrecher anhand äußerer Körpermerkmale typisieren. Er entwickelt die Idee vom geborenen Verbrecher und gleich auch noch das Instrumentarium, den zu bestimmen. Tattoos etwa zeigen nach Lombroso ein soziales Stigma. Tattoo gleich kriminelle Energie. Minovic nimmt die These auf und prüft sie für Rumänien. In seiner Doktorarbeit untersucht er Straffällige auf äußere Merkmale hin, findet aber nur bei 1% Tattoos und kommt zu einem anderen Ergebnis. Das Tattoo ist selbst Folge verschiedener Umweltfaktoren. Es taugt nicht, den Verbrecher zu bestimmen. Nikolaje Minovic widerlegt Lombrosos strengen Determinismus. Hier forscht einer gründlich, eigenständig, eigenwillig.
Gut. Packe ich Ihnen das ein und dann können Sie damit einfach so zur Kasse gehen.
Ja, ich bräuchte noch so eine Umlenkrolle. Damit ich das oben hinlegen kann und dann ziehe ich das Seil durch, damit ich den Zug so nach oben kriege.
Soll die Umlenkrolle oben einen Nagel haben zum Reinhauen oder einfach nur die Rolle?
Gerne eine Rolle mit Haken.
Gerne eine Rolle mit Haken. Die haben wir hier vorne direkt hängen.
Ja. 1905 veröffentlicht Minowitsch dann die Studie, die ihn über die Grenzen Rumäniens hinaus berühmt machen wird. Étude sur la pendaison. Study on Hanging. 238 Seiten stark. Er hat Zugriff auf die Daten von 136 Suiziden durch Erhängen. Er kategorisiert die Opfer und deren Hilfsmittel. Er fragt nach den Gründen für den Selbstmord und untersucht die Verletzungen. Aber was genau dabei passiert, wie es sich anfühlt, das weiß er nicht. Größere Abhandlungen gibt es nicht. Die Lehrmeinung lautet, der Strick schnürt die Luft ab, der Erhängte erstickt. Aber ist das wirklich so? Minowitsch will genau das herausfinden. Und da man die Opfer in der Regel schlecht fragen kann?
Ihre Amazon.de Bestellung von 40 Kilogramm Hängewaage wurde versandt. Ihre Sendung befindet sich nun auf dem Versandweg. Eine Änderung ist nicht mehr möglich.
Minowitsch beginnt seine Experimente ganz harmlos. Mit dem Finger drückt er die Halsschlagader so lange, bis ihm schwarz vor Augen wird. Die nächste Stufe? Das unvollständige Erhängen. Das Erhängen, bei dem der Körper den Boden nicht verlässt, also nicht mit seinem ganzen Gewicht hängt. Um Minowitschs Hals eine Schlinge, die sich zuzieht, die Halsschlagader abdrückt. Das stoppt die Blutzufuhr zum Kopf.
Obwohl wir das Experiment oft wiederholten, hielten wir es nie länger als 5 Sekunden aus. Das Gesicht wurde rot, dann blau, die Sicht verschwommen, in den Ohren begann es zu pfeifen.
Ich glaube, wenn man diese Kofferwaage hier reinmachen will, kann man das vielleicht mit so einem Achterknoten versuchen. Also quasi hier so die Schlingen hintereinander legen und dann die Kofferwaage hier so rein.
Anfangs arbeitet Minowitsch mit Henkersknoten und Gleitschlingen. Dann probiert er feste Schlingen aus breitem Stofftuch. Mit ihnen traut er sich, sich vollständig aufzuhängen.
Ich ließ mich 6 oder 7 Mal für 4 oder 5 Sekunden hängen, um mich daran zu gewöhnen. Was ich in diesen ersten kurzen Versuchen am meisten spürte, war der Schmerz.
Er lässt sich Meter hochziehen, obwohl doch schon wenige Zentimeter den gleichen Effekt gehabt hätten. Mir ist das aufgefallen, beim Scannen in der Bibliothek, wie die Frau neben mir immer wieder auf mein Handbuch Gerichtliche Medizin schielt, auf die Abbildungen mit den Strangmarken. Es gibt da ein Tabu rund ums Erhängen. Aber ich möchte das ausprobieren. Vorsichtig. Der Redakteur, meine Frau, die finden das alle nicht gut.
Ja, mir ist ja schon bewusst, dass das makaber scheint alles. Aber es ist ja so, Minowitsch wollte eine Lücke schließen und er wollte um jeden Preis rausfinden, wie das ist, erhängt zu werden. Wie sich das anfühlt, was da passiert. Und wenn man ihm jetzt nahe kommen möchte und verstehen möchte, was er da wiederum erlebt hat, dann geht es nicht ohne. Schlaufe bilden. Jetzt die Schlange kommt aus dem See raus, geht um den Teich herum und in den See wieder rein.
Die Verletzungen des Halses als Folge der Experimente waren von einer großen Vielfalt. Die Frakturen von Kehlkopf und Zungenbein sind fast unvermeidlich. Nach dem letzten Experiment hatte ich 1 Monat lang Schmerzen.
Das werde ich sicher nicht machen. Doch ich will zumindest erahnen, was Nikolai Minowitsch vor über 100 Jahren empfunden hat. Unvollständiges Erhängen. Aus Sicherheitsgründen bei mir mit einer festen Schlinge, die sich nicht zuzieht. Ich hänge die Umlenkrolle an ein Türscharnier. Zwischen die Seilenden kommt der Kraftmesser. Ich lege mich seitlich auf den Boden, eine Hand am Seil.
Das ist gar nicht so einfach. Also, und ich glaube, man müsste schauen, dass die Schlinge halt ordentlich sitzt. So. Okay. Ich gebe jetzt mal so einen gewissen Zug drauf. Der Oberkörper geht jetzt langsam rauf. Das Seil sitzt jetzt auch hinter meinen Ohren. Und so ist es eigentlich schon recht unangenehm. Wie viel Kilo sind das?
4170 Gramm.
Ach doch.
Ein Gefühl, als ob viel zu viel Druck im Kopf wäre. Ich hatte daran gedacht, zu ziehen, bis es merklich wehtut. Aber das ist mir jetzt schon wenige Sekunden nach Beginn des Experiments völlig egal.
Muss ich so nach unten gucken quasi? Ja, vielleicht ist es so besser. Okay. Gut. Zweiter Versuch nochmal. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch etwas fester ziehen kann. Und dann mal schauen, was passiert.
4570 Gramm.
Nee. Das hat gar keinen Zweck, echt. Okay, das waren jetzt laut Kofferwaage keine 5 Kilo und das waren auch eigentlich keine 5 Sekunden. Nee. Und wir brechen das jetzt hier mal ab.
Ja, ist mir sehr recht.
Mir ist schlecht. Ich kann nicht glauben, wie das gehen soll, sein ganzes Gewicht am Kopf zu spüren, geschweige denn mit einer zugezogenen Schlinge um den Hals. Dabei passt das alles nicht zusammen. Dieses Draufgängertum zu dem Bart, dieses 2 Meter über dem Boden baumeln zu einem, der heute als derjenige geehrt wird, der in Rumänien das Notfallmedizinsystem eingeführt hat und mit seinem eigenen Geld mitfinanziert hat, der sich für Bettler und sozial Schwache eingesetzt hat, der Häuser für unverheiratete Schwangere gebaut hat und sich bei all dem auch noch um die Wasserversorgung von Bukarest gekümmert hat. Nicolae Minovic findet heraus, dass die Erhängten nicht ersticken. Vielmehr ist es die Blutzufuhr zum Gehirn, die zu Bewusstlosigkeit führt und dann erst in einem komplexen Verlauf zu Herz- und Atemstillstand. Neben Hautverletzungen und Schädigungen am Kehlkopf können beim Erhängen auch die Stimmbänder gefältet und schließlich verletzt werden. 1941 stirbt Nicolae Minovic mit 73 Jahren in Bukarest, infolge einer schweren Komplikation seiner Stimmbänder.
Stefan Beuting, geht es gut? Er hat sich mit Nicolae Minovic und seinen Assistenten beschäftigt, die Selbstversuche zum Hängen gemacht haben.
D-Radio Wissen 100.
Ich, das Experiment, war unser Thema in der 100 in D-Radio Wissen. Lena Lotte Stark ist noch hier, Redakteurin der Sendung. Wir haben ja jetzt mehrere Versuche gehört, die zum Teil sehr, sehr krass waren. Kinsey zum Beispiel, der dann bei seinen Sexexperimenten nicht nur beobachtet hat, sondern auch teilgenommen hat. Ist ja auch schwierig, oder?
Es ist sehr oft kritisiert worden. Eher natürlich, weil es einfach jetzt um Sex ging, war es noch so ein Skandal-Ding und sowas. Genau. Aber mal unabhängig davon ist es natürlich so, dass er als Teilnehmer nicht, also ihm die Distanz fehlt. Das ist eines der großen Vorwürfe bei diesen Experimenten, dass einem einfach die Objektivität fehlt, von außen das zu beobachten. Und das ist natürlich einer der größten wissenschaftlichen Vorwürfe, die man dann da machen kann. Und dass auch die Beschreibung von Ergebnissen natürlich höchst einfach dann an einem selber hängt.
Ja klar, wenn Schmerzen da irgendwie mit verbunden sind oder negative Gefühle.
Deshalb haben manchmal Leute das auch so zu zweit gemacht. Es gibt ja sehr viele Experimente mit Genitalien, habe ich heute festgestellt. Wir waren heute auch ein bisschen albern in der Redaktion deshalb.
Das aber blieb nicht aus.
Zum Beispiel Schmerzempfindung in Hoden. Da gab es 2 englische Wissenschaftler, die das in 30er Jahren dann irgendwie sich gegenseitig dabei beobachtet haben und versucht haben, das so zu beschreiben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass viel weniger als früher das heute gemacht wird in der Wissenschaft, das auch immer als ein bisschen seltsam klingt. Ich finde aber, was Nils Bierbaumer in dem Beitrag beschrieben hat, ganz anrührend, dass er beschrieben hat, man muss schon bereit sein, bestimmte Sachen auszuprobieren, wenn man die anderen Leuten zumutet, was so in Therapien betrifft, und auch um bestimmte Erfahrungen nachzuvollziehen. Das heißt ja nicht, dass es die wissenschaftliche Erkenntnis schwarz auf weiß ist, aber einfach eine Erfahrung, die man sonst nicht gemacht hätte.
Vielen Dank an Daniel Stender, der mit Nils Bierbaumer gesprochen hat. Der Mann hat sich ja Curare spritzen lassen und damit sich selbst lähmen lassen. Danke an Hannah Ender. Sie hat von Alfred Kinsey und seinen Sex-Selbstversuchen erzählt. Danke an Martina Preiner für die Geschichte vom ersten kommerziellen Flug ins All. Und danke an Stefan Beuting, der die Selbstversuche in Sachen Erhängen zum Glück abgebrochen hat. Danke an Max Burbach und Daniel Dietmann in der Technik, Vera Pache in der Online-Redaktion, Lena Lotte Stärk, dir auch nochmal danke, Redakteurin der Sendung. Gleich eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Euch ein schönes Wochenende und probiert doch mal was aus. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Okay, das waren jetzt laut Kofferwaage keine 5 Kilo und das waren auch eigentlich keine 5 Sekunden. Und wir brechen das jetzt hier mal ab.
Ja, ist mir sehr recht.
Das Verrückteste an der ganzen Sache war, dass ich wirklich viel damit beschäftigt war, meine Frau, ein Redakteur, eigentlich alle, von denen ich davon erzählt habe, dass ich das im Ansatz ausprobieren möchte, wie das ist, sich zu erhängen. Davon überzeugen musste, dass ich nicht lebensmüde bin. Nicht lebensmüde.
Ich habe einen Traum. Genauer gesagt, ich habe einen Albtraum. Ich liege in einem Bett im Krankenhaus. Meine Freundin kommt rein.
Daniel, hallo.
Hallo, will ich sagen, aber ich kann nicht sprechen. Also dieser Selbstversuch mit dem Curare-Gift, das einen lähmt, diese ganze Geschichte, ja, die hat auch jetzt einen Effekt auf mich gehabt, weil man schreibt das irgendwie so leicht hin, dass es eine albtraumhafte Vorstellung ist und so weiter. Und dann habe ich mir den Beitrag danach nochmal angehört und seitdem werde ich diese Vorstellung echt nicht mehr los. Es ist nicht nur ein Albtraum, es ist irgendwie auch so eine Art fixe Idee. Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, ich liege im Krankenhaus und dann kommt meine Freundin rein und ich kann nicht mit ihr reden. Naja.
Neil Armstrong came to our company and so Neil Armstrong flew my own homemade plane.
Da fliegt wirklich einfach Neil Armstrong, dieses verdammte Flugzeug von Mike Melville. Das war ungefähr so Anfang der 90er. Der Typ, also Mike, könnte halt wirklich Geschichten erzählen. Da würden Generationen von Enkeln von versorgt werden können. Und das Krasse am Ende fand ich eigentlich, er wollte nicht mal Astronaut werden wie die meisten als Kind. Selbst ich wollte mal Astronaut werden. Aber am Ende ist er dann doch einer geworden. Das ist schon eine Lebensgeschichte. Sowas hört man wirklich nicht alle Tage.
Im Keller der Universität von Indiana bindet ein Mann geschickt einen Knoten um seine Hoden. Das Seil wirft er über ein Rohr an der Decke. Beide Enden wickelt er um seine Hände. Dann steigt er auf einen Stuhl und springt. Bei dem Bericht über Kinsey und die Recherche dazu ist mir doch hin und wieder etwas flau im Magen geworden. Und zwischenzeitlich habe ich immer gedacht, boah, mir reicht's. Ich will nicht weiter drüber lesen. Ich will davon nichts mehr wissen. Mir ist schlecht. Eine ganz niedliche Geschichte hat dann aber wieder mein Herz erwärmt. Clara Kinsey, die Frau von Alfred Kinsey, ging mit der Arbeit von ihrem Mann relativ entspannt um. Und zwar, wenn Kinseys Team auf seinem Dachboden mal wieder experimentierte, ging Clara hoch, brachte den Teilnehmern Kekse und Milch und frische Handtücher, um die Körperflüssigkeiten, die wohl überall klebten, zu entfernen. Sie ließ sich auch selbst beim Masturbieren filmen und hatte Sex mit sämtlichen Teammitgliedern. Ja, eine sehr interessante Frau, wie ich finde.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.